Kommen heute zu einem neuen Abschnitt in der Apostelgeschichte. Wir haben letztes Mal Kapitel 4 durchgenommen bis zum Vers 31. Ich möchte jemand bitten, ab Vers 32 zu lesen bis und mit Kapitel 5. Holland, darf ich dich bitten? Also Apostelgeschichte 4, ab Vers 32.
Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgend Bedürfnis hatte. Josef aber, der vor den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Ein gewisser Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch das Weib wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass sein Weib hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, welche deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber alsbald zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Manne. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern sowohl als Weibern, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, auf dass, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einer von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt wurden. Der Hohepriester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen das Synedrium und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten nach dem Gefängnis, dass sie herbeigeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht in dem Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand darin. Als aber sowohl der Priester und der Hauptmann des Tempels, als auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie über sie in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, sind im Tempel, stehen und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie möchten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor das Synedrium. Und der Hohepriester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen. Aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber wurden, als sie es hörten, durchbohrt und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volke, und befahl, die Leute eine kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, sehet euch vor, betreffs dieser Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, welchem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, so viele ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte Volk abfällig sich nach. Auch die anderen und alle, so viele ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch: Stehet ab von diesen Menschen und lasset sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in den Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag in dem Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesum als den Christus zu verkündigen.
Danke. Wir haben gesehen, dass die Kapitel 1 bis 3 uns zeigen Gottes Programm für die Weltevangelisation, und wir haben den Anfang gefunden in Jerusalem. Und dann ab Kapitel 4 haben wir den Widerstand des Feindes gegen dieses Programm Gottes gefunden. Und was wir heute zunächst haben, ist nun nicht mehr der Widerstand des Feindes von außen, wie das in Kapitel 4 der Fall war, bis Vers 31, sondern jetzt geht es um den Widerstand des Feindes von innen, aus der Versammlung heraus. Also ein Doppelangriff von außen und von innen. Aber was können wir sagen? Was kennzeichnete die Versammlung Gottes da am Anfang? Ja, Reinhold?
4, Vers 32. Einmal, dass sie ein Herz und eine Seele waren.
Jawohl.
Der zweite Punkt. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Sie hatten alles gemeinsam. Der dritte Punkt, sie legten Zeugnis ab mit großer Kraft und große Gnade war auf ihnen. Vierter Punkt, denn es war auch keiner dürftig, also es hatte keiner Mangel.
Man sorgte für alle, ja.
Ja.
Also ganz eindrückliches Zeugnis, diese Einheit, ein Herz und eine Seele. Und das ohne harte Faust dirigiert. Ja, Detlef?
Wenn man vielleicht über das Kapitel, über diesen Vers hinausgeht, fällt mir immer in der Apostelgeschichte auf, dass gerade am Anfang in jedem Kapitel von dem Gebet die Rede ist und vom Heiligen Geist. Mhm. Also der Heilige Geist hat sehr große Wirkung und auf jeder Seite lesen wir mindestens einmal vom Gebet.
Du erwähnst das quasi als wichtige Pfeiler für die Einheit. Jawohl, genau. Und darin sehen wir eine wunderbare Erfüllung des Gebetes des Herrn in Johannes 17, nicht? Der Herr Jesus bittet dort, Johannes 17, wer liest uns Vers 21 vor? Johannes 17.
Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du.
Oder er liest vielleicht schon von Vers 20, Entschuldigung.
Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Jawohl. Diese Einheit soll was bewirken nach diesem Vers?
Das Zeugnis bestärken, auf dass es wirkungsvoll wird.
Ja.
Annehmbar.
Genau, also Glaube in der Welt, ja? Und das tönt eigentlich ganz ähnlich wie Vers 23. Lies mal das noch.
Auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Gleich wie du mich geliebt hast.
Jawohl. Also ganz ähnlich. Hier wird von der Erkenntnis der Welt gesprochen. Diese Erkenntnis wird die Welt auch machen, dann, wenn der Herr Jesus mit allen Erlösten erscheinen wird in Herrlichkeit. Dann werden sie auch diese Einheit sehen und die Liebe des Vaters zu den Erlösten. Aber es wird dann bestimmt zu spät sein, um zu glauben. Für die Welt. Und darum Vers 21 sollte diese Einheit eben schon jetzt sichtbar sein, denn das ist das glaubwürdige Zeugnis für die Welt, damit die Welt glauben kann. Also ein Herz und eine Seele. Ein glaubwürdiges, attraktives Zeugnis in dieser Welt. Und dann haben wir eben das Thema mit der Gütergemeinschaft. Frage, wie hat das konkret praktisch ausgesehen? Haben die alle miteinander ihren Besitz verkauft? Oder wie stellt ihr euch das ganz konkret vor, wie das war? Ja? Ja.
Ich stelle mir das so konkret vor, dass einfach einer erkannt hat, dass hier Mangel ist unter den Heiligen und dass einer gesagt hat, gut, ich verkaufe meinen Acker und lege nun dieses Geld zu den Füßen der Apostel. Das heißt, zur Verwendung für die Bedürfnisse der Heiligen. Das ist also eine freie Herzensentscheidung, wenn jemand so etwas tut.
Jawohl. Aber du denkst, dass alle das miteinander gleichzeitig gemacht haben?
Nein.
Oder wie ist das?
Nein. Wir sehen ja dann im Kapitel 5 da von Ananias und Sapphira, sie taten dasselbe, aber da war ein ganz anderer Beweggrund.
Ja, genau, manche. Richtig, richtig. In der englischen New Standard American Version, da wird das sehr gut wiedergegeben. Und zwar in Vers 34, das kann man im Deutschen ja nicht gut ausdrücken, dieses verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder, das ist, sind im Griechischen Imperfektformen, die kann man im Englischen gut übersetzen mit einem Continuous Time. Also das ist eine Zeitform im Englischen, womit man ausdrücken kann, dass das etwas ist, das fortdauernd geschieht, immer wieder neu. Also, man könnte im Deutschen könnte man es wiedergeben, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, pflegten sie zu verkaufen und pflegten den Preis des Verkauften zu bringen und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Also das macht dann deutlich, das ist etwas, das immer wieder geschah. Aber es war also nicht so, dass jetzt alle die Häuser verkauft hatten, denn wo hätten sie dann schlafen sollen?
Ja, kann es nicht sein, dass die auch in Gemeinschaft dann vielleicht in einem größeren Raum oder so geschlafen haben, wenn sie ihre Häuser verkauft haben?
5000 Männer und dann kommen noch die Kinder und Frauen dazu. Man muss es wirklich ganz konkret vorstellen, das ist unmöglich. Unmöglich. Also, die Häuser waren da, aber es gab etliche, die waren also Großgrundbesitzer, hatten mehrere Liegenschaften und dann wurde verkauft, was nicht unbedingt eben notwendig war und man machte dieses Besitztum flüssig. Ja?
Ich möchte Kimmel. Auf Vers 32 hinweisen.
Ja?
Wir haben hier gelesen, in der Mitte, erst lese das Ganze. Eine Menge aber derer, die gläubig geworden war ein Herz und eine Seele, das ist der Beweggrund hier, und auch nicht einer, also es ist von den Einzelnen hier.
Jawohl.
Und nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihm alles gemein. Das ist, wenn einer zum Glauben gekommen ist, angesichts der Opfer Jesu Christi, was er alles für ihn gegeben hat, da sagt er, jetzt gehört mir gar nicht. Alles, was ich habe, gehört dir.
Jawohl.
Und so haben die doch vielleicht für ihr Notdurft, was sie brauchten, schon alte, aber alles, was man doch an Habe und Gut, hat er gesagt, das gehört ja mir nicht, ich bringe es dir. Und so verkauften sie das und brachten sie her. Also der Beweggrund hier war nicht irgendeine Sozialarbeit, sondern eine sich selbst dem Herrn hingeben, ich und was ich habe, gehört dir.
Eine also, Opfergabe. Genau, also es war die Einstellung zum Besitz, die da entscheidend war. Es war also nicht so, dass man keinen Privatbesitz mehr hatte, aber die Einstellung zum Privateigentum war die, dass man sich im Klaren war, das gehört eigentlich gar nicht mir, sondern das gehört dem Herrn. Und darum eigentlich allen. Aber wenn es hier heißt, sondern es war ihnen alles gemein, das bedeutete nicht, dass nun irgendein Bruder sagen konnte, ist ja wunderbar, diese Liegenschaften, die du da hast, ich möchte die gerne haben für mich. Oder das Privateigentum war da und es war auch nicht so, dass der einzelne Bruder oder die einzelne Schwester das selber weitergab, sondern das wurde eigentlich kanalisiert über die Apostel. Also es gab dann für die Güterverteilung, gab es da eine Kontrolle durch die Apostel. Es war also nicht so, dass einer dann einfach zu seinem Bruder sagt, du hast so viel Besitz und ich möchte gerne 2000 Franken oder so. Oder Schekel. Also man hatte die richtige Einstellung zum Besitz. Und trotzdem, das war in ganz klaren Bahnen, wie das lief, damit der Einzelne unterstützt wurde. Und es gab dadurch eine gewisse Kontrolle, dass auch die Güter richtig und sinnvoll verteilt wurden. Ja?
Ich denke, denselben Gedanke findet man auch heute noch, dass man davon eigentlich keinen Abstrich machen kann. Dass man nicht sagen kann, gut, es war damals eben so, heute ist eben ist anders geworden. Ich dachte da an 1. Korinther 7,
ja,
wo der Apostel schreibt in Vers 29, die Zeit ist gedrängt. Übrigens, dass auch die, welche, jetzt zum Beispiel auch Frauen, als seien sie, ich lese es genau den Wortlaut, welche Weiber haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden als Nichtweinende und die sich Freuenden als sich Nichtfreuende und die Kaufenden als Nichtbesitzende. Mhm. Und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum Gebrauchende, denn die Gestalt dieser Welt vergeht.
Jawohl.
Also auch hier wieder dieser Gedanke, wenn ich Besitztum habe, als ich als Nichtbesitzender. Das heißt nicht, dass ich sagen kann, das gehört mir jetzt und da kann ich nur darüber verfügen, wie es mir Spaß macht, sondern einfach zu erkennen, die Welt vergeht, auch diese Dinge vergehen.
Jawohl, und eben das, wie du sagst, das also auch hier später, gilt ihr nicht als Eigentum Gebrauchende. Aber das stellt nicht das Privatrecht in Frage. Das war nach wie vor da, aber die Einstellung dazu vom Einzelnen, das gehört mir nicht, das gehört dem Herrn, aber es blieb in seiner Eigenverantwortlichkeit, wie er damit umgeht. Also der Einzelne blieb Verwalter. Das heißt, bis zu dem Punkt, wo er es dann zu den Füßen der Apostel gelegt hatte, dann hat er sein Eigentumrecht aufgegeben. Aber eben das geschah immer wieder, je nach Notwendigkeit. Aber das war nicht so, dass alle das getan haben und auch schon gar nicht alle zur gleichen Zeit.
Ja. Meinen Sie, dass das so nach Notwendigkeit geschah? Jetzt hat einer Mangel, jetzt muss ein anderer da was verkaufen. Oder dass das bei diesem Josef, der da in Vers 36 steht, nicht eine ganz intime Herzensentscheidung vor Gott war?
Das war in jedem Fall eine Herzensentscheidung des Einzelnen. Aber offensichtlich hat man gewusst um gewisse Bedürfnisse, denn es wird ja gesagt, dass in Vers 35, es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgendein Bedürfnis hatte. Also die Apostel hatten das unter sich und waren dann beauftragt, eben nach den bekannten Bedürfnissen auszuteilen. Aber dass quasi in diesen Fonds, kann man sagen, der Apostel etwas hineinkam, das war eine ganz persönliche Herzensentscheidung. Und darum wird ja eben dieser Barnabas so speziell erwähnt. Offensichtlich hat er ein sehr großes Besitztum gehabt. Also wenn es heißt in Vers 37, einen Acker, da muss man nicht meinen ein kleines Landstück, sondern das war ein Grundbesitz, nicht, den er da zur Verfügung stellte.
Liegt ja da nicht auch eine gewisse Barmherzigkeit zugrunde bei diesem Barnabas? Er sieht, er ist reich, und andererseits sieht er wieder Geschwister, die Mangel haben. Und ich denke, da ist er doch auch in Übereinstimmung mit dem, was Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 17. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
Ja.
Also auch Dinge, die auch uns heute noch sehr viel zu sagen haben.
Echte Bruderliebe, die sich auch in der Tat auswirkte. Und was uns auch hier besonders vorgestellt wird, wenn das Beispiel von Josef Barnabas erwähnt wird. Seine Einstellung war also so, dass er nicht an den irdischen, an dem irdischen Besitz klebte. Und er hatte also schon bereits etwas davon wirklich für sich realisiert, was es heißt, eine himmlische Berufung als Gläubige. Also er sah nicht mehr den großen Segen Gottes, wie im Alten Testament, im irdischen Reichtum, sondern er wusste genau schon um den himmlischen Reichtum. Denn das war ja ein ganz gewaltiger Wechsel. Wenn man denkt an 5. Mose 28, Gott verheißt als Segen für Gehorsam im Volk Israel Reichtum, irdischen Reichtum. Und jetzt ist der Mann bereit, das aufzugeben, das war ein Besitztum im verheißenen Land, aufzugeben, weil er weiß, um einen noch höheren Besitz, einen himmlischen. Ja?
Ja, eben gut, weil du das so betonst. Sicher darf man an Naboth denken, der gerade deshalb seinen Wein abgab, weil er wusste, das Erbe der Väter muss verteidigt werden.
Jawohl.
Und hier kommen die geistlichen Segnungen des Neuen Testamentes. Und vielleicht sogar noch so schön, dass Lukas uns gerade verrät, sein Name und die Verdolmetschung seines Namens ist geistlich zu sehen. Mhm. Also wir dürfen auch die Namen in Gottes Wort interpretieren und dürfen ihre Bedeutung wortwörtlich auch geistlich verstehen und daraus Nutzen ziehen.
Jawohl. Ja?
Eine Frage war wohl Barnabas aus den Nationen oder aus dem zwölfstämmigen Bundesvolk Israel?
Ja, der Text sagt es direkt, woher er stammte.
Ein Zyprian.
Ein Levit.
Ein Levit.
Also aus den zwölf Stämmen.
Aus den zwölf Stämmen, und zwar aus dem Stamm Levi.
Für den war ja der Wechsel umso schwieriger.
Ja, wobei eigentümlich die Leviten, die hatten ja eigentlich kein Besitztum im Land. Das war ja den anderen Stämmen gegeben, die Leviten waren ja eigentlich angewiesen auf die Abgabe der Zehnten. Und
Zufluchtsstätte.
Ja, die hatten die Zufluchtsstätte. Und noch diverse andere, bestimmte Städte waren ja den Leviten gegeben, aber sie hatten nicht in dem Sinn eben Grundbesitz, wie das die anderen Stämme hatten. Und er war also aus dem Stamm Levi, aber ein Zyprier, das heißt, er war ein Diaspora-Jude, ein Jude, der aus dem Ausland herkam, herkunftsmäßig, weil schon damals in dieser Zeit gab es eben einen großen Teil von Juden, die lebten nicht mehr im Land Israel, sondern verstreut im ganzen Römischen Reich, rund um das Mittelmeerbecken, bis nach und viele auch in Babylonien noch. Übrigens noch von der babylonischen Gefangenschaft her. Und das waren also Millionen bereits, die im Ausland lebten. Und Barnabas war also einer aus Zypern. Hatte aber eben da nun einen Großgrundbesitz im Land Israel und den verkaufte er im Vertrauen, dass der Herr eben für ihn einen Besitz hat im Himmel. Aber das war also vom Denken her ein ganz gewaltiger Bruch mit dem, was alttestamentlich war. Und gerade die Apostelgeschichte zeigt uns ja, wie schwer das war für die Juden, diesen Wechsel in der Heilsgeschichte überhaupt zu verkraften. Und Gott hat also nicht von einem Tag auf den anderen diesen Bruch vollziehen lassen. Sie sind ja dauernd noch im Tempel, auch hier. Also die Verbindung mit dem Judentum war noch voll da, der Bruch war noch nicht vollzogen, das wäre auch gar nicht verkraftbar gewesen. Das brauchte Zeit, um diesen Wechsel in der Heilsgeschichte zu verstehen und zu verkraften. Der Name Barnabas, Detlef, du hast es schon erwähnt, ist er hier übersetzt mit Sohn des Trostes. Das ist ein aramäischer Name. Bar heißt Sohn und Naba heißt eigentlich Weissagung. im Aramäischen.
Was heißt?
Weissagung. Also Sohn der Weissagung. Und Lukas übersetzt Sohn des Trostes. Das überrascht. Wie können wir das verstehen?
Ja. Die Weissagung ist in verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also Weissagung ist nicht nur so in diesem Sinne, dass ich etwas prophezeie und voraussage, sondern es ist, das kannst du besser erklären.
Nein, fahr nur weiter, fahr nur weiter. Fahr nur weiter. Oder werde ich gerade eine Stelle bewusst, wo Weissagung definiert wird? Was sagst du? 1. Korinther 14, ja? Liest du gleich 1. Korinther 14, Vers 3.
Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung.
Jawohl. Da haben wir es. Nicht? Das Weissagung, Reden zum Trost. Also Sohn des Trostes. Eine vollständig legitime Übersetzung. Es ist keine wörtliche Übersetzung, aber eine sinngemäße Übersetzung. Und sie trifft zu. Und sie zeigt vielleicht auch, wo der Akzent lag beim Weissagen von Barnabas. Also es kann sein, dass jemand die Gabe der Weissagung hat und sein Akzent ist vielleicht mehr auf Erbauung oder auf Ermahnung. Wobei übrigens in der Fußnote bei der Elberfelder wird ja erklärt, das Wort Ermahnung heißt auch Ermunterung. Paraklesis hat diese Doppelbedeutung. Ermahnen, ermuntern. Es ist also nie ein Ermahnen mit dem Hammer, sondern es ist ein Ermahnen, wo gleich zum Positiven motiviert wird. Das ist es. Darum ist es gleichzeitig eben ermuntern, Mut machen zum richtigen Weg. Warnen vor dem Falschen, aber Mut machen zum guten Weg. Aber offensichtlich lag eben bei Barnabas der Akzent auf der Tröstung. Das war also ein Mann, der sich bestimmt sehr gut in Menschen hineinfühlen konnte und ihn gerade auf diesem Gebiet viel weitergeben konnte. Übrigens, Weissagung ist nicht auf Brüder beschränkt. 1. Korinther 11 zeigt uns, dass auch Schwestern weissagen können. 1. Korinther 11, Vers 5. Wer liest? Ja, Detlef, gern.
11, Vers 5. Jedes Weib aber, das betet oder weissagt mit unbedecktem Haupte, entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Oder sie ist wie die Geschorene.
Jawohl. Ja, das reicht. Also, eine Frau, die betet oder weissagt, wird hier erwähnt. Sie soll sich beim Weissagen bedecken, als Zeichen der Stellung der Frau. Aber wird deutlich gesagt, dass sie das also auch kann. Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Aber nach 1. Korinther 14, 34 nicht in der Öffentlichkeit. 1. Korinther 14, 34. Wer liest?
Eure Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt.
Noch 35 dazu.
Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für ein Weib, in der Versammlung zu reden.
Jawohl. Also, für öffentliche Zusammenkünfte, denn das sind ja Versammlungen, das sind öffentliche Zusammenkünfte, wo jedermann einfach unangemeldet kommen kann. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man in einem Hauskreis zusammen das Wort Gottes liest. Das ist nicht öffentlich, da kann nämlich nicht jeder hineintreten, der will. aber in der Öffentlichkeit ist ganz klares Schweigegebot. Und sogar Fragen ist auch nicht möglich, Vers 35. Wenn sie aber etwas nicht lehren, sondern lernen wollen, so sollen sie daheim, eben im privaten Bereich, ihre eigenen Männer fragen. Gut, bei der Bibelklasse ist es ein bisschen eine Grenzfrage. Ist das jetzt eine öffentliche Zusammenkunft oder ist das wie eine Bibelgruppe oder so im privaten Bereich? Es ist so ein bisschen ein Zweifelsfall. Darum bin ich auch immer ein bisschen wegen dem Reden und Fragen der Frauen so ein bisschen auf Zurückhaltung, ohne dass ich da irgendwie eine eindeutige Direktive gegeben habe. Aber das ist vielleicht zu bedenken, eben es ist doch schon an der Grenze zu einer öffentlichen Zusammenkunft. Ja?
Wir haben früher, wie Bruder Paul Kiene hier diese Bibelklasse angefangen hat, war es eigentlich immer so der Gedanke, dass es doch ein privates Zusammenkommen ist, also mehr Betonung auf privat, wo wirklich auch jede Schwester auch Fragen stellen kann. Ja, und ich denke, dass wir das auch so beibehalten haben.
Du hast es immer als privat empfunden?
Immer, ja.
Ja? Gut, ich habe es immer ein bisschen als öffentlich empfunden, weil im Prinzip auch öffentlich eingeladen wird, jeder kann gewissermaßen kommen. Also, aber das gibt ein bisschen gewisse Klärung. Es ist vielleicht ein bisschen etwas ein Grenzfall, aber prinzipiell ist von der Bibel her klar, also öffentliche Zusammenkünfte, nein. Private Zusammenkünfte, ja. Und soll man auch eben betonen, dass Frauen einen weissagenden Dienst tun können, nicht nur tun können, sondern tun sollen. Und vielleicht ist da auch etwas unterlassen worden, dass man viel betont hat, 1. Korinther 14, dass dieses Gebot da ist, weil es auch in vielen christlichen Kreisen eben übergangen wird. Aber dann vor lauter Betonung dieser Seite hat man dann eben das andere wieder vergessen. Und das ist natürlich fatal. Dass also die Schwestern dürfen nicht in eine Passivität absinken. Nein, sondern sie sollten eben wie ein Barnabas nicht Söhne des Trostes, aber Töchter des Trostes sein. Also Weissagung, das Wort weitergeben, aber genauso treffend, dass es den Bedürfnissen des anderen genau zutrifft. Ja?
Ich habe noch eine Frage hier bezüglich des Verses 1. Korinther 14. Dieser Ausdruck, denn es ist schändlich, das ist ja nun sehr herb hier, das könnte verletzend werden.
Ja.
Könnte man vielleicht das so übersetzen? Also ich möchte da nicht dran rumdeuteln, aber vom Urtext her, denn es steht ihr schlecht an oder es steht einer Frau schlecht an, in der Versammlung zu reden. Kann man das so auch verstehen? Ist es nicht schändlich, heißt die in dem Zusammenhang mit dem Urtext? Ich glaube, ich lässt es auch zu, diese Übersetzung. Ist es eine Schande oder es steht ihr nicht zu?
Moment, Vers 35. Ja, es ist schon ein starkes Wort, Eischron, oder? Und aber ich meine, wir haben heute eben von natürlicher Weise ein anderes Empfinden.
Ja.
Und für einen Menschen in unserer Gesellschaft heute ist das schwer nachvollziehbar, weil unser Empfinden eben von unserer Gesellschaft geprägt ist. Und schlussendlich sollten wir zurückbuchstabieren, wie sieht es Gott? Wir sind alle Kinder unserer Zeit und unsere Empfinden, unsere Gefühle sind von der Zeit geprägt. Zum Beispiel zu den Korinthern konnte Paulus sagen, ist es nicht, empfindet ihr es, die Natur lehrt doch euch, dass es schändlich ist für eine Frau, wenn sie das Haar schneidet. Aber das kann man heute nicht mehr sagen, dass jemand das so empfindet. Aber nur dürfen wir nicht sagen, dass unser Empfinden heute, das ist kein Maßstab, sondern wir müssen uns immer wieder neu an Gottes Wort korrigieren und ausrichten. Also die Gesellschaft und das Empfinden, das ändert, aber wir müssen immer neu uns an Gottes Wort eichen, uns auch unser Empfinden. Aber eben wenn man das so festhält, aber dann auf der anderen Seite eben stark betonen, all die Möglichkeiten, die Frauen eben auch für den Dienst mit dem Mund haben. Und denke man zum Beispiel an Hulda, die Prophetin Hulda, die hat nicht gegenüber Kindern gesprochen. Da kam die Delegation des Königs zu ihr nach Hause. Aber das war auch gegenüber Männern. Es wird dann manchmal eben auch gesagt, ja gut, eine Schwester darf, kann das tun, aber sagen wir gegenüber Frauen, ist klar, gegenüber Kindern, und dann ist fertig. Aber Hulda hat es gegenüber Männern getan. Der Delegation des Königs, das waren sogar sozial hochstehende Leute. Aber eben interessant, sie sind zu ihr nach Hause gekommen, das heißt sogar, wo sie gewohnt hat, im zweiten Stadtteil in Jerusalem. Sie ist also nicht wie Jeremia ins Stadttor gegangen und gesagt, Männer, Brüder, so quasi das Volk angesprochen in der Öffentlichkeit. Aber also einen ganz großen Einfluss gehabt. Denke man auch an Deborah, war auch eine Prophetin. Und die hat sogar Schwierigkeiten zwischen Israeliten, also gerichtliche Angelegenheiten, hat sie als Richterin geregelt. Aber wo? Wie? Ja, aber wo geografisch, wo hat sie das jeweils getan? Im Stadttor oder? Wie? Ja, oder neben dem Haus, unter der Deborah-Palme war draußen. Unter der Palme. Aber das war da, wo sie wohnte. Aber mit einem ganz gewaltigen Einfluss auf das Wohl des ganzen Volkes Gottes. Ja, das war ein bisschen ein kleiner Exkurs. Wir sind eigentlich ausgegangen wegen dem Sohn des Trostes. Und das soll eben auch eine Ermutigung sein. Wir brauchen solche Söhne des Trostes und wir brauchen Töchter des Trostes. Haben wir unbedingt nötig, ja?
Prophetin Hulda. Ich schaue sehr interessant.
Ja, Prophetin Hulda habe ich ja eben erwähnt, dass die Delegation des Königs zu ihr nach Hause gekommen war. Das meinst du, oder? Ja, ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Bitte.
Ja.
Der Begriff Tröster, wie ihn auch der Herr selber gebraucht in seinen Abschiedsreden, kommt der im Alten Testament auch vor, in irgendeiner Form? Ist er da auch schon bekannt gewesen? Ich meine nicht das Weissagen, das kommt ja oft, sondern im Sinne von, das wird ein Trost sein oder ein Tröster für euch oder ein Beistand oder das wird euch vertreten. Dort, wo der Hiob bittet, trittst du doch als Bürger ein, bei dir
ja.
Selbst für mich. Ist dort auch von einem Tröster die Rede?
Nein, dort nicht, aber es gibt natürlich viele andere Stellen, nicht? Zum Beispiel, der Vater von Noah ist auf den Namen gekommen, weil er sagte, dieser wird uns trösten. Und darum hat er den Namen Noach gegeben. Noah. Das heißt Trost.
Aha.
Ja. Mhm. Dieser wird uns trösten über unsere Mühsal hinweg, weil der Herr den Erdboden verflucht hat. Hatte irgendwie die Hoffnung, das sei vielleicht der Erlöser. Aber es war ein Vorfahre des Erlösers. Ja?
Simeon wartete doch auch auf den Trost Israels.
Und das war dann der Trost Israels?
Der Herr Jesus.
Und der große Prophet, genau. Der größte aller Propheten ist der Trost Israels, genau. Ja, also das Trösten spielt natürlich in der Prophetie eine große Rolle. Denkt man zum Beispiel an das große Kapitel 40 in Jesaja. Das beginnt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems, das und so weiter. Also Trostbotschaft war eben in der Prophetie immer ein großes Thema. Aber sagen wir also bei Barnabas etwas, das ganz besonders hervorsticht. Und Barnabas war ein Mann, der also immer wieder in schwierigen Situationen eine Brücke bildete zwischen den Geschwistern. Ganz kurz, wir haben ja das Thema Barnabas einmal hier durchgenommen, aber so zur Erinnerung, ein Beispiel, wo Barnabas als Vermittler eingetreten ist.
Wie der Paulus mit Markus gestritten hat.
Ja, dort ist eigentlich gerade das Traurige. Dort hat es ja eine Spaltung gegeben zwischen den beiden. Nicht? In Apostelgeschichte 15. Dort haben sie sich dann eben nicht verstanden. und kam es zu einem Bruch.
Ja, aber er hat doch den Markus zu sich genommen.
Ja, schon, aber Paulus war ja dagegen. Er wollte ihn nicht mitnehmen und hat ihn an Silas genommen. Und die beiden haben eine Erbitterung sogar bekommen und dann haben sie sich getrennt.
Ja, aber der Trost war vielleicht in dem Fall auf der Seite des Markus.
Ja.
Getröstet worden ist über den Ganzen.
Wobei zu sagen ist, es heißt dann, dass die Brüder Paulus und Silas der Gnade Gottes anbefohlen haben. Das ist also am Ende von Apostelgeschichte 15. Und als Barnabas in Vers 37 mit Markus gehen will und dann auch geht, Vers 39, wird das nicht gesagt. Also offensichtlich haben die Brüder den Dienst von Barnabas nicht gesehen. Haben also eher die Position von Paulus als richtig angenommen. Also ich schließe das aus dem, weil es bei Paulus ausdrücklich heißt, sie haben ihn der Gnade Gottes anbefohlen. Vers 40, die Brüder. Und als Barnabas mit Markus ging, nicht. Also das wäre ein Hinweis, dass sie das nicht gesehen haben. Aber, Achtung, eine wichtige Lektion. Wenn auch die Brüder, also die Versammlung da, nicht einverstanden war mit dem Dienst, aber sie ließen ihn gehen. Die haben ihm nichts in die Speichen gelegt, und so hätten sie Versammlungsprobleme auslösen können. Richtige Wirbel. Also es ist ein Rezept für Versammlungsprobleme. Einen Diener, wo man nicht einverstanden ist, einfach bremsen. Das ist ein Rezept, das funktioniert. Dann gibt es Probleme. Und was sie aber hier richtig gemacht haben, haben ihn gehen lassen. Auf seine eigene Verantwortung. Und dann gab es keine Probleme. Sondern vielmehr, es scheint, dass später zwischen Paulus und Barnabas wieder ganz deutlich eine Annäherung stattgefunden hat. Ja, Kemmel?
Apostelgeschichte 9.
Ja, genau, dort haben wir ein ganz eindeutiges Beispiel von Brückenbau.
Das ist 26 und 27.
Liest du gerade?
Ja. Apostelgeschichte 9. 26 und 27. Als aber er, Paulus, nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen habe und dass der selber zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn.
Danke. Wie würdest du das Problem umschreiben? Titel? Was war das Problem?
Es war Not in der Versammlung, einen Menschen, den sie nicht kennen, wo der Name des Herrn verkündigt, wo doch früher ganz ein berüchtigter Feind des Evangeliums, es war ihnen schwierig, dem anzunehmen, ihm zu akzeptieren. Die wussten gar nicht, was ich mit ihm. Und ja, kam der Barnabas, dieser, ins Mittel und Gott gab er auch Zeugnis von dem, was Gott durch diesen Apostel bis jetzt getan hat, durch diesen Mann, und dass er doch, dass der Herr selber mit ihm geredet hat und ihn in den Dienst gestellt hat.
Jawohl, also mit einem Titel ausgedrückt, Probleme bei der Zulassung. Das ist es, oder?
Vermittlung.
Nein, also das Problem.
Ach so, ja.
Das Problem, Schwierigkeit bei der Zulassung. Man hatte, und was war das, der Grund, dass man ihn nicht zuließ?
Weil er ein Verfolger war, ursprünglich.
Wie?
Ein Verfolger von Christen.
Ja, aber das ist ja an sich noch kein Grund. Der Grund war?
Sie waren befangen von seiner vorherigen Geschichte.
Ja, und wenn du den Text direkt nimmst, Vers 26.
Weil sie fürchteten?
Ja, sie hatten Angst. Angst. Ist doch auch ein sehr aktuelles Problem. Angst. Angst. Man könnte etwas falsch machen. Also es war nicht etwas Bösartiges, sondern sie hatten Angst, sie machen es falsch. Das ist doch eine aktuelle Schwierigkeit, Angst vor etwas, dass man etwas Falsches macht. Übrigens, es heißt hier, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Auch hier ist es im Griechischen wieder eine Durativform, die bedeutet, dass er sich immer wieder versuchte anzuschließen. So wie das Gleiche wieder in Apostelgeschichte 4. Sie hatten immer wieder verkauft, oder? Und hier immer wieder versucht, sich anzuschließen. Also der hatte ein bisschen Ausdauer. Der ging nicht einmal und dann sagten sie, nein, wir glauben das nicht recht, wir sehen da keine Früchte oder... Naja, dann kam er halt wieder. Interessant.
Oder in unserer heutigen Sprache, sie haben keine Freimütigkeit, ihn anzunehmen.
Ja, aber...
Sag mal, wir haben keine Freimütigkeit.
Jawohl, genau. Aber es ist Angst dahinter. Angst. Also jetzt hier bei Paulus, nicht? Bei Saulus damals noch. Und
wobei der Grund war eben Angst, dass er kein Gläubiger war.
Ja, natürlich.
Also im Speziellen.
Ja, einen Ungläubigen wollen sie nicht zulassen und dann erst recht nicht einer, der vielleicht jetzt als Spion kommt, der sich infiltrieren will. Und das ist ein Problem. Das ist durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute geblieben. Und es ist richtig, die darf man nicht aufnehmen. Und
er war einer von den Pharisäern.
Ja, gut, aber du kannst sagen, viele der Pharisäer hatten sich ja bekehrt. Und wir werden noch später sehen, Apostelgeschichte, aber offensichtlich kamen auch manche hinein, die waren gar nicht bekehrt. Oder kaum bekehrt. Also, man wollte es eben ernst nehmen, das gibt Probleme. Aber glücklicherweise gibt es einen Barnabas. Was tat der? Als erstes?
Er gibt Zeugnis über den Apostel Paulus.
Ja, noch vorher.
Er bringt sie erstmal zu den Aposteln.
Ja. Er bringt, und noch stärker, er nahm ihn. Er nahm ihn. Er hat ihn geholt. Nicht mehr wenn er es ernst meint, dann kommt er sowieso immer wieder. Oder? Das ist der Punkt. Du
musst ihn dann mal abholen, erst vor
ihm. Ja, aber er hat nicht darauf gelassen, jetzt hat er ja schon ein paar Mal versucht, wenn er es ernst meint, dann kommt er wieder. Nein. Jetzt, wo es ihm klar ist, er nimmt ihn, bringt ihn und ist ein Advokat. Er spricht für ihn, legt Zeugnis über ihn ab.
Er ist so weit mit dem Apostel Paulus gegangen, dass er mutlos war, trostlos, und da ist der Barnabas, der Sohn, hat ihn
ermuntert. Ja, das ist es.
Und
das ist
gesagt,
es.
Ja, verliert doch den Mut, die kennen dich ja gar nicht.
Ja.
Die denken immer noch an den Schrei vom Stephanos. Und du standest dabei. Die meinen es gut. Komm doch, wir versuchen. Ich rede ein Wort für dich.
Also das ist es. Sohn des Trostes, genau. Also er hat nicht daran gedacht, wenn er es ernst meint, gut, dann wird der Herr ihm sowieso immer wieder die Kraft geben. Nein! Der Punkt ist gekommen, er hat gesehen, jetzt muss ich ihm helfen. Und hat so die Brücke geschafft. Und dann noch, ich möchte noch ein Beispiel besprechen mit Barnabas. Hast du noch was?
Ich habe nur die Frage, es hätte ja sein können, dass man sagt, ja, Barnabas, scheint sich ganz gut, was du da sagst. Wir hören dich zwar an, aber es bewegt sich am Ende dann doch nichts. Nun, wir sehen, dass Barnabas einfach geredet hat zu den Herzen der Apostel. Was hat er konkret geredet, dass sie ihm dann die Rechte der Gemeinschaft gaben? Könnten wir das vielleicht noch herausarbeiten?
Ja, beginn gleich.
Was hat diese Apostel überzeugt, dass das, was Barnabas sagt, schlussendlich seine Richtigkeit hat?
Kannst du gleich beginnen?
Ja, ich dachte an den 27. Vers schon mal in der Mitte, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen habe, dieses Zeugnis.
Jawohl.
Das wurde schon mal von Barnabas geglaubt. Und dass derselbe zu ihm geredet, also dass der Herr zu ihm geredet, und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Also für mich ist entscheidend, er hatte eine Begegnung wirklich mit dem Herrn Jesus und die Apostel nahmen das ab.
Ja, und dann, mich denkt, der letzte Punkt ist ganz entscheidend, dass er also bereit war, in Damaskus, also öffentlich, zu diesem Namen Jesus zu stehen.
Vers 29.
Dass er öffentlich, also im Namen Jesu gesprochen hat, also Partei genommen hat für den, den er vorher so gehasst und verfolgt hatte.
Kann man den 29. Vers noch dazu nehmen?
Ja, aber das ist dann schon die Folge, oder?
Ja, genau. Eben, das ist sogar schwerwiegend. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Da muss was Echtes dahinter sein. Das heißt, Barnabas konnte die Apostel dazu also überzeugen, dass wirklich der Apostel Paulus echt ist.
Aber das ist dann schon nachher geschehen. Du siehst, Vers 28 ist er bereits mit den Brüdern in Jerusalem in Gemeinschaft. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Das Zeugnis von Vers 27 wurde akzeptiert. Er hatte dann Gemeinschaft. Übrigens, schön, nicht nur einfach ein paar Stunden, Versammlungsstunden, sondern er hatte Kontakt. Er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Also auch das private Leben, der private Umgang, das ist Gemeinschaft. Man hat oftmals das Gefühl, die Gemeinschaft der Geschwister, das ist in den Zusammenkünften, aber das ist ja zeitmäßig ist das eigentlich sehr wenig pro Woche. Verglichen mit 7 mal 24 Stunden. Aber da sieht man, es gibt auch einen privaten Umgang, er geht mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Und eben sein Zeugnis führte dann weiter, was dann zu diesem Mord an diesem Mordversuch führte. Gut, jetzt sollten wir Pause machen, Viertelstunde.
Ja, klar.
Johannes in dem Matthäus 3, Vers 8 ist hier, was Sie erwähnt hatten, noch einmal in der Fußnote beschrieben. Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dringend der bußewürdige Frucht, dort steht unten, habet gebracht, dringend und bringend immer zu.
Steht in Ihrer Fußnote?
Ja, in der Fußnote E.
Die habe ich nicht. Matthäus 3, Vers 8.
Ja, habe ich vielleicht die falsche Stelle angegeben.
Ja, ist richtig.
Ja.
So. Ja, doch, das stimmt, ja. Also das, Moment, Matthäus 3, Vers 8. Das ist, das kann man ersatzlos streichen.
Ja.
Ja, und zwar aus dem Grund. Das war noch im letzten Jahrhundert so. Im letzten Jahrhundert war das griechische Verbalsystem noch nicht geklärt. Und dann hat man die Befehlsformen im Aorist hat man mit Vorzeitigkeit übersetzt, also habet gebracht. Und das Verbalsystem ist dann plötzlich auf die Idee gekommen, ob das nicht ähnlich sein könnte wie in den slawischen Sprachen. Und hat dann effektiv gemerkt, ja nein, die haben eine ganz ähnliche Phänomene wie in Russisch und Kroatisch und Serbisch. Und man hat dann so den Schlüssel gefunden und jetzt im 20. Jahrhundert ist das richtig geklärt worden. Und also heute muss man sagen, diese Befehlsform hat immer Ausblick auf die Zukunft. Also heißt nicht habet gebracht, sondern bringt im Blick auf die Zukunft. Aber es meint eine einmalige Handlung. Bringt es. Und diese Form hat auch oft noch etwas Feierliches an sich. Also es ist von besonderem Gewicht auch. Bringt der Buße würdige Frucht. Aber die Vorzeitigkeit, das ist also heute zu vergessen und wird auch in der neuen in der Revision, die nächstens herauskommt von der Elbefelder, ist das alles nicht mehr drin.
Bei mir ist es auch nicht drin.
Das ist die revidierte. Ja, aber es kommt auch eine neue Revision und auch da wird es nicht mehr drin sein.
Dankeschön.
Gut.
Darf ich da nochmal sagen, da heißt es zum Beispiel in der Fußnote, die griechische Zeitform bezeichnet nun beides, also bringet oder habet gebracht, also beides.
Ja, das stimmt also.
Die Bedeutung damals, die griechische Zeitform von damals, beinhaltete doch wohl beides.
Nein, also das hat man eben, das war noch im letzten Jahrhundert, haben die Gelehrten das geglaubt, aber weil man eben das noch nicht verstanden hat. Sogar zum Beispiel Darby war ja ein großer Griechischkenner und er schreibt in seinen Collected Writings, ich bringe das griechische Verbalsystem nicht in ein System hinein. Aber das war die übliche Haltung der Gelehrten damals. Und jetzt im 20. Jahrhundert ist es geklärt worden. Hat wirklich ein schönes System hingekriegt. Dank dem Studium der slawischen Sprachen.
In Kolosser 3.
Ja, es ist genau der gleiche, genau der Fall. Ja, es ist genau das gleiche. Also nicht habet getötet, sondern tötet. Tötet. Tötet, nicht habet getötet. Tötet. Aber es ist ein feierlicher Befehl und mein nicht einfach, die Betonung ist dort nicht auf immer wieder, sondern wirklich eliminieren. Eliminieren. Ganz feierlich. Gut, Detlef, du hast noch eine Frage zu den Besitzverhältnissen da. Apostelgeschichte 4.
Es ist in den Betrachtungen oft der Begriff schon mal verwendet worden von Kommunismus der Urgemeinde. Ich wollte nur sagen, ohne auf jetzt kommunistische Ideologie zu sprechen zu kommen, kann man das so vertreten. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass es sich auf eine gemeinsame Verwaltung der Apostel reduzieren lässt, die eben die innere Verfassung der begüterten Geschwister eben dank ihrer Freigebigkeit verwalten durften.
Jawohl, also kein Kommunismus, denn das Privateigentum war nicht aufgegeben. Ja, also und die Lüge des Kommunismus, Privateigentum ist Diebstahl, diese Lüge finden wir nirgends da im Wort. Privateigentum ist etwas, das Gott gegeben hat in diese Welt hinein. Von Anfang an. Hat schon Adam einen Garten gegeben, den er zu verwalten hatte. Und wir sehen dann auch bei der Verteilung des Landes Israel, er hat jeder Familie einen Besitz gegeben, jedem Stamm. Privateigentum ist etwas Gottgewolltes. Aber die Frage ist, was machen wir mit dem, was wir haben? Sind wir Verwalter für Gott? Nicht so, dass wir denken, 10% vielleicht oder so, das ist für den Herrn und der Rest ist für mich. Nein, sondern alles gehört dem Herrn, wir sind Verwalter. Und wir sollen es tun mit Weisheit und mit Gebet, dass wir das, was der Herr uns geschenkt hat, nicht unsinnig einsetzen. Ja, Reinhold?
Auf dem Fragezettel, da steht ja die Frage in 4, was sagt das Wort Gottes zum Thema Kapitalismus und Kommunismus? Und jetzt die Frage, welche Wirtschaftsform hatte das Volk Israel? Welche Wirtschaftsform ist für uns?
Jawohl. Gut, dass du das noch bringst. Ihr habt darüber nachgedacht, oder? Nein. Reinhold, hast du uns eine kurze Antwort?
Ich habe nachgedacht, aber ich kenne mich da nicht so gut aus in den Wirtschaftsformen.
Also, das Volk Israel, nur ganz kurz skizziert, hatte weder einen Kapitalismus noch einen Kommunismus. Jede Familie hatte Grundeigentum. Also jede Familie hatte einen Privatbesitz. Und dann war es möglich, dass durch Krankheit, durch Katastrophe und so weiter jemand verarmte und seinen Besitz verkaufen musste. Aber dann gab es die Einrichtung mit dem Jubeljahr, dass also jedes 50. Jahr musste der Besitz wieder zurückgeführt werden zur verarmten Familie. Bedingungslos. Und das war eine Sicherung, das bewahrte das Volk Israel vor dem Problem des Proletariats. Die verarmten Massen, das war nicht möglich. Durch diese Sicherung, alle 50 Jahre kam das Eigentum wieder zurück zu den verarmten Familien. Dann war man aufgerufen, bei Armen zu helfen, also zum Beispiel Geld zu leihen. Aber Zins war verboten. Zins war verboten und das heißt also, damit war dem Wucher ein Riegel geschoben und auch dem Problem, ein Armer braucht irgendwie Hilfe und dann bekommt die Belastung noch mit den Zinsen und die Schuld wird immer größer. Also Verschuldung bis in den Sumpf war auch nicht möglich durch diese wunderbaren Regelungen im Volk Israel. Also wirklich erhaben über Kommunismus und erhaben über die Grausamkeit des Kapitalismus.
Also eigentlich Sozialismus. im positivsten Sinn, oder?
Ja, in Sozialismus in dem Sinn, dass also Gott wirklich für die Rechte des Einzelnen gesorgt hatte, sodass er überleben kann, bestehen kann, dass es also keine Verarmung gibt der Massen und es gibt das Problem des Großgrundbesitzes. Gab es ja auch nicht. Also, dass jemand einfach bis ins Unendliche häufen konnte, war nicht möglich. Nach 50 Jahren musste er sowieso alles wieder weggeben. Dann war er wieder auf dem Stück, das eigentlich seiner Familie zustand. Also, es ist wirklich ganz großartig, das so zu sehen.
Ja, und wenn man die Zusammenhänge liest, die Stellen, da wird auch noch gesagt, man soll es auch nicht drauf ankommen lassen, unmittelbar vor einer Zeit so viel zu leihen, dass es einem eventuell dann, dass dem anderen das dann abhanden kommt. Mhm. Es soll also auch mit Bedacht die Leihzeit berücksichtigt werden.
Denn jawohl.
Das könnten wir jetzt mit unseren Worten Schlitzohren kommen und würden sagen, ein Jahr bevor die Dinge also sowieso verfallen, da werden wir uns mal allerhand leihen.
Ja, ja, ja.
Und das bleibt uns dann, oder beziehungsweise von der anderen Seite her. Also Gott warnt auch wehe denen, die also Häuser an Häuser reihen, oder es soll also auch der Besitz wieder mit Nächstenliebe im Grunde genommen.
Richtig, ja, ja, genau. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt ist mir gleich entfallen. Aber jedenfalls ist es irgendwie das großartigste System. Ja, Bürger werden, jetzt kommt es wieder. Bürger werden war zum Beispiel ausdrücklich verboten. Haben wir mehrere Stellen in den Sprüchen. Und es wird gewarnt, schlecht ergeht es einem, der Bürger geworden ist. Nimm ihm das Kleid, denn er ist Bürger geworden. Und Salomo warnt seinen Sohn, wenn du deine Hand eingeschlagen hast, dann gönne dir keinen Schlaf mehr. Geh hin zu dem Mann und überrede ihn, dass er freiwillig von sich aus deine Verpflichtung erlässt. Also von solchen Spielereien mit Geld wird auch ganz massiv gewarnt.
Das heißt aber nicht, dass man Bürger trotzdem sein kann. Ich möchte es einfach mal so sagen, vor vielen Jahren, da hatte ein Bruder, es waren Bedürfnisse da, er musste diese Anschaffung machen und es war dann in einer Höhe von 3000 Mark, also absolut überschaubar. Eben, und wenn man dann, ich meine jetzt nur, wenn man dann sagt, gut, ich mach dir Bürge, eben verbunden mit der Bereitschaft, wenn du nicht kannst, ich kann. Also in der
ja, Weise, gut, aber dort
sagt, ich bin grundsätzlich bereit, voll dafür einzustehen, dann wäre das zum Beispiel denkbar.
Aber ich meine, das Problem, warum das Wort Gottes spricht ja über das Leihen. Aber das Bürgersein wird verboten, weil man dort sich für etwas einsetzt, wofür man gar nicht haften kann. Oder? Man geht eigentlich über seine Limiten hinaus und riskiert gewissermaßen überhaupt seine eigene Existenz. Und das durfte nicht sein. Aber eben Laien im vernünftigen Maß, das
Problem gibt es ja heute auch. Ich habe da also auch schon persönlich drüber nachdenken müssen, weil Banken verlangen ja zum Beispiel Bürgschaften, wenn jemand meinetwegen zu einer Existenzgründung jetzt unbedingt einen Kredit braucht und selber noch nicht kreditwürdig ist. Dann kann ein Verwandter oder ein Freund oder irgendjemand gebeten werden, diese Bankbürgschaft zu übernehmen. Wie sehen Sie das denn dann?
Gut, ich meine, es kommt darauf an, welche Beträge es sind. Und das Bürgersein dort wird ja wirklich gesehen mit dem Problem, dass man seine ganze Existenz aufs Spiel setzt. Aber da, wo es um Mitleid geht, um Wohltun, das wird ja nicht verboten. Aber dann auch ein praktisches Problem, es kommt auch darauf an, was sind das für Dinge? Ich meine, wenn man daran denkt, wofür die Leute Kredite heute aufnehmen und mit Mercedes herumfahren und alles mit Leasing, oder? Und wie viele Leute in unserer Gesellschaft kommen ins soziale Netz, weil sie solches Zeug treiben? Eben weil sie irgendwie auf einem Standard leben wollen, der gar nicht ihr Standard ist. Und das ist natürlich verwerflich. Und ich meine, wenn es darum geht, um irgendwelche Dinge da jemandem unter die Arme zu greifen, das gibt es dann andere Gründe, um das eben als falsch hinzustellen. Ja, Kemmel?
Eben ist es sehr wichtig, der Beweggrund, warum ich eine Sache mache.
Genau.
Will ich doch meinem Bruder helfen? Will ich ihm, wie du sagst, unter die Arme greifen? Oder will ich seine Lage ausnutzen, um es Geschäft zu machen daraus?
Jawohl.
Um es Gewinn zu machen? Jetzt, ich will hinweisen auf Apostelgeschichte 2, Vers 45 und 46. 44 und 45. Da kommt wieder dieser Vers, wo wir auch ähnlich gelesen in unserem Kapitel. Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an allen, je nachdem einer irgendein Bedürfnis hatte. Also sie verkauften selber die Güter, Farabisch heißt ihre Habe, also sie haben es verkauft, es war nicht eine Vorschrift, jeder, der zum Glauben kommt, der darf alles abladen, es war nicht irgendwie ein Kommunismus, wo da einer muss alles geben, es gehört ihm gar nicht, nein, sie haben freiwillig das gemacht, wie im Korintherbrief, sie gaben sich zuerst dem Herrn, dem Mazedonier.
Jawohl.
Wir sehen hier den Beweggrund, warum ich jetzt das verkaufe und bringe. Geht es mir um den Herrn, meine Dankbarkeit zu zeigen, Herr, dir gehört mein Leben, dir gehört meine Zeit, dir gehört meine Kraft, mein Besitz. Das ist der Beweggrund hier im Apostelgeschichte.
Jawohl.
Anders war es bei Ananias und Saphira. Da war der Beweggrund, ja, die, wo geben, die werden schon angesehen, jetzt verkaufen wir und geben wir
richtig,
anders an.
Richtig.
Also der Beweggrund ist nicht lauter beim Ananias und Saphira. Hinter diesem Mann, dem Mann des Trostes, es war ja lauter, aber es steckt doch an. Das Vorbild steckt den anderen an.
Jawohl. Und das führt uns nun eben gerade zu Kapitel 5. Am Ende von Kapitel 4 hatten wir dieses besondere Beispiel von Barnabas. Und jetzt kommt eben die Geschichte von Ananias und Saphira. Das können wir auch, was der Mann kann, nicht? In dem Sinn. Und sie verkaufen also ihr Gut und bringen dann einen Teil zu den Aposteln. Aber einen Teil haben sie dann auf die Seite getan. Sie haben so getan, als hätten sie jetzt ihren ganzen Besitz hergegeben. Und Petrus erklärt ja in Vers 4, blieb es nicht dein, wenn es so blieb. Das heißt, du hättest also das alles behalten können, wenn du es nicht verkauft hättest. Und dann sogar zweitens, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt. Also sogar da, wo das Besitztum flüssig geworden ist, da war es immer noch dein. Du hast also keine Verpflichtung gehabt, das auch wirklich zu geben. Aber das Problem ist, er hat es dann gebracht und so getan, wie wenn er bereit wäre, alles zu geben. Aber er hatte die Bereitschaft gar nicht im Herzen.
Ja, und?
Ja?
Und sie haben vorher darüber gesprochen. In Vers 9 heißt es nämlich, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen.
Jawohl.
Also sie haben sich vorher ganz gezielt unterhalten, wie sie es machen.
Ja, also Mann und Frau waren schuldig. Beide. Das ist ja immer ein Problem, wenn es, wenn, sagen wir, ein Christ plötzlich so in Geldsachen zu Fall kommt, ein Ehepaar. War das jetzt nur der Mann oder ist die Frau auch dabei mitbeteiligt oder nur teilweise? Das ist immer eine schwierige Sache. Wie sind jetzt die Schuldverhältnisse? Aber da wird doch ganz deutlich, beide waren darin übereingekommen. Und trotzdem sieht man in diesem Kapitel, dass in der Stellung zwischen Mann und Frau hier ein deutlicher Unterschied gemacht wird in der Angelegenheit. Woran sieht man das?
Ich denke, zuerst wurde doch der Mann gefragt und zur Rechenschaft gezogen über dieses Verhalten.
Jawohl.
Weil der Mann eigentlich für diese Handlung steht.
Der Mann ist das Haupt der Frau, 1. Korinther 11. Also er hat die Führung in der Sache, jawohl. Aber noch etwas macht es deutlich. Ja, wieso?
Petrus aber antwortete: Ihr, sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel.
Warum siehst du da etwas Besonderes in diesem Vers?
Dass sein Schuld, der Mann sein Schuld nicht weniger als die Frau, weil sie haben ja überein gesagt, wir sagen nur so viel. Und sie hat auch gesagt, ja, sie hat die Lüge auch bestätigt.
Dann ja.
Die Schuld auch bei ihr wie bei ihm.
Also das auf jeden Fall. Also wir haben ja gesehen, sie sind ja übereingekommen. Aber meine Frage war, wo sieht man hier einen deutlichen Unterschied in der Stellung zwischen Mann und Frau? Reinhold hat gesagt, der Mann wird zuerst zur Rechenschaft gezogen, hier.
Ja, aber seine Frau war ja nicht dabei. Ja, die kam erst 3 Stunden später. Ja.
Gut, aber er hat nicht zuerst die Frau rufen lassen, um sie zu fragen. Also die Frage geht zuerst mal an die Adresse des Mannes. Ja. Gut, man könnte sagen, das ist Umstände halber auch so bedingt. Aber er hat es auch gebracht, nicht sie. Also auch, er ist wirklich der Führer in der Sache. Aber noch etwas ganz auffällig.
Was auffällig ist in Vers 4 in der Mitte, da sagt der Apostel, was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Also muss diese Sache geboren sein in Ananias. Das lesen wir nämlich nicht bei Sapphira, bei seiner Frau.
Es heißt nur, ihr seid übereingekommen.
Was? Ihr seid übereingekommen? Also ein großer Unterschied.
Ja. Gut, da könnte man sagen, er ist der Hauptverursacher. Das muss nicht unbedingt jetzt mit der Stellung von Mann und Frau sein. Man kann nicht unbedingt sagen, dass alles Böse immer vom Mann kommt. Genauso wie man nicht sagen kann, alles Böse kommt immer von der Frau. Oder? Aber das zeigt, er ist sicher besonders schuldig in der Sache. Aber etwas, das ganz bedeutsam ist.
Blieb es nicht dein. Er sagt nicht, blieb es nicht euer, sondern blieb es nicht dein. Vielleicht das, dass der Mann der Besitzende ist.
Ja.
Allein der Besitzende als solcher betrachtet wird. Und Frauen konnten ja wohl auch gar nichts verkaufen damals, oder?
Doch. Sprüche 31. Sie sind auf ein Feld und erwirbt es.
Ja, stimmt, ja.
Aber die Sache ist die.
Vers 2.
Ja,
in Vers 2.
Ja.
Eigentlich in 3 habe ich. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Nicht eben, warum hat Satan euer Herz erfüllt.
Ja.
Ich denke, auch das ist sehr wichtig, weil es nämlich wirklich in dem Herzen von Ananias vorgegangen ist, eben die Hälfte zurückzubehalten.
Das zeigt sich eben die Hauptschuld bei ihm. Aber ein anderer Punkt meinte ich.
Vers 2.
Was meinst du?
Der Heilige Geist schreibt ganz genau, er,
ja.
Der Mann.
Ja, er hat das gemacht.
Er hat
Das zeigt die Hauptschuld bei ihm, ja?
Verkauft ein Gut und er auch schaffte von dem Kaufpreis beiseite.
Ananias ist aktiv und sie ist passiv.
Er ist, ja. Und sie wusste das.
Ja, also er ist der Hauptschuldige. Aber noch etwas. Hatte Ananias eine Möglichkeit zur Umkehr?
Sapphira.
Ihm wurde eigentlich
vorgeworfen.
Der Vorwurf gemacht, und wenn das fertig ist, als aber Ananias diese Worte hörte, Vers 5, fiel er hin und verschied. Und bei der Frau stellte die Frage, sage mir, ob ihr für so viel das Geld, das Feld hingegeben habt, und jetzt konnte sie sagen, nein. Also sie hatte noch die Möglichkeit, eine Revision. Der Mann nicht. Und das zeigt also, dass der Mann viel stärker zur Rechenschaft gezogen wurde vor Gott als die Frau. Und das ist auch in Übereinstimmung mit dem, was wir im Gesetz haben. Wenn eine Frau etwas Falsches, etwas Unsinniges geschworen hatte, konnte der Mann den Schwur annullieren. 4. Mose. Wenn der Mann einen unsinnigen Schwur getan hatte, konnte die Frau den Schwur des Mannes nicht annullieren.
Also nichts mit Gleichberechtigung.
Ja, Gleichberechtigung. Die Hauptverantwortung liegt beim Mann. Aber er hat dafür eben auch mehr Verantwortung.
Das, ja? Auch das Lösegeld für das männliche Kind ist doppelt so hoch wie das für das weibliche Kind.
Gut. Ich habe jetzt mehr das mit dem Schwur genommen, dass quasi beim Mann eine höhere Verantwortung steht, aber das ist auch wieder ein Unterschied im Gesetz, genau. Also sie hatte die Möglichkeit, das nochmals zu klären, hat die Chance verpasst. Übrigens, in dieser Stelle, ja?
Noch eine Frage zu dieser Saphira. Wenn sie wirklich ihrem Mann eine Achsa gewesen wäre, also wirklich eine Hilfe in geistlicher Hinsicht, dann hätte sie eigentlich es müssen ihm anzeigen, das, was du machst, ist falsch. Hm. Die Frage ist natürlich, wie weit wäre Ananias bereit gewesen noch zur Umkehr, zum Umdenken, nachdem Satan sein Herz erfüllt hatte.
Jawohl. Aber eben, das wäre ihre Verantwortung als Frau gewesen. Und du sagst, sie sei keine Achsa gewesen. Oder man könnte sagen, eine Achsa im umgekehrten Sinn. Ja. Sie hat ihn in sicher unterstützt auf seinem falschen Weg. Aber was hat Achsa getan bei ihrem Mann?
Sie hat die oberen und unteren Wasserquellen gefordert.
Ja, sie hat auch Kaleb. Also die Geschichte liest man in Richter 1, diese Anekdote. Achsa hat Kaleb angespornt, sie soll doch vom Schwiegervater noch Quellen verlangen im verheißenen Land, zu dem Landstück hinzu, weil das Wasser unbedingt nötig ist. Und hat ihn also angereizt, heißt es dort. Angetrieben. Das ist also etwas sehr Wichtiges. Ehefrauen, die Männer antreiben. Und es ging nicht genug schnell. Warum? Die Frau ist nämlich nachher sofort selber gegangen, sie ist vom Esel herabgesprungen und Kaleb sagt, was hast du? Gib mir. Also das war eine impulsive Frau, nicht? Das sieht man schon, wie sie da vom Esel herabspringt. Die hatte schon einen drauf. Und hatte also nichts davon, dass die Frau irgendwie passiv ist. Aber eben im guten Sinn, sie hat ihren Mann zum Guten angespornt, während diese Frau hat ihn unterstützt in etwas Bösem.
Vielleicht eine wichtige Lehre aus dieser Geschichte von den Anani und Saphira. Wir haben im Wort Gottes diese Bibelstelle, die wir alle kennen, seid einerlei gesinnt im Herrn.
Jawohl.
Wir sehen zwei, ein Ehepaar, die einerlei gesinnt war.
Also genau, richtig.
Einerlei gesinnt, Punkt. Im Schlechten und Guten, wir können einander als Eheleute doch mal korrigieren, wenn einer was nicht im Herrn tun will. Hätte sie ihm gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Das ist gelogen, ich kann nicht.
Ja, richtig.
Dann wäre sie gerettet. Also die zwei waren einer angesinnt, aber wir sollen doch beide prüfen, ist das, was mein Mann jetzt will, ist es für den Herrn? Ja.
Sie waren einerlei gesinnt im Feind. Sie nicht?
Waren einerlei gesinnt im Feind.
Jawohl. Ja, richtig. Schön.
Römer
12. Einerlei gesinnt im Herrn. Das meinst du, oder? Oder was willst du sagen?
Ähnlich. Zu prüfen, was dem Herrn
wohlgefällig ist. Ja, richtig. Was dem Herrn wohlgefällig ist. Römer 12, Vers 2. Gut, jetzt... Ja.
Es ist natürlich unglaublich hart, dieses Urteil. Und hat sich Gott geändert oder sind wir besser geworden? Und ich befürchte, wir sind nicht besser geworden. Wir handeln vielleicht auch wie Ananias oder Saphira, dass Dinge sind, die wirklich nicht dem Herrn wohlgefällig sind, wo Gott nicht dieses Gericht über uns bringt.
Jawohl.
Denn Gott hat sich sicher nicht verändert. Aber er ist langmütig in Bezug auf uns und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt.
Also das war das erste Mal in der Geschichte der Gemeinde Gottes, dass so eine offene Sünde stattgefunden hat. Und Gott hat damit ein Exempel gegeben, ein Beispiel für alle Zeiten. Das soll uns dazu bringen, dass wir, wenn wir die gleiche Sünde begehen, eben geistlich mehr vorgeben wollen, als was wir eigentlich sind, dass wir erschrecken. Das ist Gottes Urteil. Und es war eine Sünde zum Tode. 1. Johannes 5, dort finden wir diesen Ausdruck, diesen eigentümlichen Ausdruck, sündigen zum Tode. Roland, liest du mal vor, 1. Johannes 5, Vers 16.
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, nicht für diese sage ich, dass er bitten solle.
Noch Vers 17.
Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist.
Jawohl. Und da stellt sich ja automatisch die Frage, was ist denn eine Sünde zum Tod? Und Apostelgeschichte 5 gibt gleich die Antwort, dass man nicht sagen kann, diese bestimmte Art von Sünde und jene bestimmte Art von Sünde, sondern es gibt Sünden, die zum Tod führen können. Das war jetzt hier der Fall. Aber viele haben die Sünde und viel Ärgeres später gemacht und sind deswegen nicht gestorben. Also es hängt auch mit den Umständen und der speziellen Verantwortung der Betroffenen und so weiter zusammen. Und wir haben weitere Beispiele von Sünde zum Tode im Neuen Testament.
Aha, zum Beispiel Altes Testament.
Im Alten Testament, aber unter der Gnade. Ist bekannt.
Wieder den Heiligen Geist.
Nein. Da geht es um nicht um Erlöste.
Jemand, der gestorben ist. Weil
ja. Ja, 1. Korinther 11, oder?
Aber die beim Abendmahl teilnehmen
und unwürdig das genommen haben. Ja. 1. Korinther 11, Vers. Jawohl, Vers 30. Lies mal noch Vers 27 dazu und dann Vers 30. Vers 29 und 30.
Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst gerecht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen.
Jawohl, und noch Vers 31 und 32.
Aber wenn wir uns selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden.
Jawohl, und da haben wir auch gleich die Antwort, hat das etwas zu tun mit der ewigen Verdammnis? Nein, sagt der Apostel Paulus, wir werden vom Herrn gezüchtigt. Das ist eine Erziehungsmaßnahme. Und das Ziel ist, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Dort vor dem großen weißen Thron von Offenbarung 20. Das eben nicht. Aber es ist die schwerste Form von Zucht, die ein Erlöster erleben kann. Dass sein Leben vorzeitig beendet wird. Also mit der ewigen Errettung hat es nichts zu tun. Oder mit der ewigen Verdammnis. Aber mit diesem Leben hier. Das schärfste Eingreifen Gottes, dass jemand also frühzeitig verscheidet. Ja?
Vers 3 sagt der Apostel zu Ananias, dass er gegen den Heiligen Geist gelogen hat.
Ja, genau.
Du hast den Heiligen Geist belogen. Zu dieser Zeit wohnte der Heilige Geist in den Gläubigen. Und das heißt, der Heilige Geist, der diese Sache nicht gutheißen kann, hat ihm oft geplagt. Weil er etwas verkehrt tut.
Jawohl.
Aber er hat hier mit erhobener Hand, wenn wir die Sprache des Alten Testaments nehmen, gesündigt. Also gewusst und dennoch hat er es getan.
Aber man kann nicht sagen, dass das dann eben zum Tod führt. Ich meine, wer von uns ist nicht schon erschrocken, dass er etwas getan hat und wusste genau? Da muss man erschrecken. Aber es gibt auch dann Vergebung. Aber Wir sehen also, wie der Herr hier als ein erster solcher Fall in der Versammlung Gottes gezeigt hat, wie heilig Gott ist, auch unter der Gnade. Gott ist unter der Gnade nicht weniger heilig als unter Gesetz. Aber es war also ein besonderer Fall und man kann nicht sagen, dass das jedes Mal so weiter gegolten, so, dass Gott jedes Mal so eingegriffen hat. Sonst wäre die Versammlung Gottes massiv dezimiert worden, nicht? Oder alle nicht mehr da. Naja, sind wir noch ein bisschen konkret.
Ich habe noch eine Frage,
ja?
Wenn ich darf. Ist es klar, dass das Gut, von dem hier die Rede ist, wirklich das Eigentum war von dem Ananias? Oder kann es nicht sein, dass das eins von den Gütern oder Äckern war, das den Aposteln als Gemeinschaftsverwaltung anvertraut war? Denn wenn es jetzt wirklich sein Privateigentum war, was eigentlich daraus hervorgeht,
ja,
dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, was wirklich das Schwere an der Sache war. Denn wenn jemand 5 Äcker hat und er verkauft nur einen, hat er ja auch nur einen Teil von dem gegeben, was er besessen hat. Und ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt, entweder ich gebe alles oder ich gebe gar nichts.
Nein, die Regel war ja eben nicht da, aber offensichtlich haben sie es so in dieser Gesinnung gebracht, dass man meint, sie bringen jetzt alles, was sie haben. Aber eigentlich wollten sie eben doch noch irgendwie einen Profit für sich haben. Das hätten sie tun dürfen, sagte deutlich. Aber so wie sie es gemacht haben, das ist ein Belügen des Heiligen Geistes. Und übrigens, in Vers 4 am Schluss sagt Petrus parallel, nicht Menschen hast du gelogen, sondern dann ist der Heilige Geist Gott. Eine gute Stelle, um die Gottheit des Heiligen Geistes zu belegen. Weil das wird ja von vielen Irrlehrern bestritten, der Heilige Geist sei gar keine Person, dann schon gar nicht Gott, aber du hast den Heiligen Geist belogen. Eine Kraft kann man nicht belügen. Eine Person, aber es ist nicht nur einfach eine Person, sondern er ist Gott. Ja?
Also ich würde auch Lüge sagen und auch noch Heuchelei.
Ja, genau. Denn jede Heuchelei ist Lüge. Nicht jede Lüge ist Heuchelei, aber jede Heuchelei ist Lüge. So.
Gut, mich wundert es nur, weil diese Beschuldigung, dass er gesagt hätte, dass er wirklich alles verkauft hat, das geht ja aus dem Text nicht direkt hervor. Das muss man einfach schließen.
Nein, das wird eigentlich erst im Verlauf des ganzen Textes deutlich. Jawohl. Und dann hat sie es eben dort bestätigt. Genau, also erst durch den ganzen Textzusammenhang wird das deutlich. Richtig. Und die Reaktion für die Versammlung Gottes, ich glaube, etwas, das uns auch betroffen macht.
Zweimal Furcht.
Also große Furcht, nicht Angst, sondern eben Gottesfurcht. Gottesfurcht. Wir haben es wirklich mit einem Gott zu tun, wo man mit Sünde nicht spaßen kann. Aber nicht nur über die ganze Versammlung, sondern auch über alle, die... Und das hat ja auch einen ganz bemerkenswerten Einfluss. Es heißt nämlich, Vers 13, von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sich. Also es gab eine Abschreckung gegenüber Christen, die nicht bekehrt waren, sich dort anzuschließen. Das ist interessant, also eine Abschreckung für Nichtbekehrte. Aber nicht eine Abschreckung für Echtbekehrte, denn Vers 14 lesen wir gerade, aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern sowohl als Frauen. Also es hat eine Abschreckung gehabt gegenüber Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen. Und diese Furcht existiert heute ja nicht mehr. Wenn wir denken, was ist das Christenheit heute? Es ist eine Totalvermischung von vielleicht mehr Ungläubigen als Gläubigen.
Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass dieser, was Gott dort denen am Leibe und am irdischen Gut getan hat, das geschieht heute geistlich. Wer sich gegen den Geist Gottes stellt und versündigt, der stirbt. Nicht, dass er verloren geht, aber er ist einfach nicht mehr fähig, sein geistliches Leben weiterzuführen, wie es die ganze Kirchengeschichte gezeigt hat.
Sie meinen jetzt bei einem Gläubigen, der so...
Ja, dass die dann einfach nicht mehr imstande sind, ihr geistliches Leben so weiterzuführen, es sei denn, sie tun Buße und Gott hilft ihnen.
Ja, natürlich, das führt natürlich zu Stagnation im Glauben, ja, genau. Ja. Aber jede Sünde, wenn wir sie stehen lassen in unserem Leben, dann gibt es, wird die Gemeinschaft mit dem Vater dadurch getrübt und unterbrochen. Also das gibt eine Stagnation. Darum ist das tägliche in Ordnung bringen eben ein Gebot, um überhaupt ein glückliches Christenleben führen zu können.
Ja, wenn mich der Geist mahnt und ich sündige weiter, habe ich ihn ja auch.
Ja, richtig, richtig, richtig. Und dann wird nicht nur der Heilige Geist betrübt, sondern wir selber auch.
Ja, und können. Ich sterbe ab. Ich habe kein geistliches Leben mehr, es geht nicht.
Ja, genau, in dem Sinn.
Übrigens, wenn ich noch sagen darf, von der Bürgschaft vorhin, weil gefragt wurde, wie soll man es denn machen, wenn die Bank eine Bürgschaft verlangt, kann man dem Betreffenden das Geld nicht direkt leihen, dass der gar nicht zur Bank gehen muss. Da könnte einer sagen, so viel Geld habe ich nicht. Wie kann man dann bürgen?
Mit Besitz zum Beispiel, mit Immobilien.
Ja, die haben es verkauft, um dem anderen helfen zu können. Das bringen wir heute nicht mehr
fertig. Ja, das ist auch nicht immer machbar. Ne? Ja, das kann man nicht einfach so.
Das wollte ich nur mal einbringen.
Ja, ja.
Ich hab noch einen Gedanken. Und zwar, eben, es war doch was Gutes. Versetzen wir uns in die Situation, eben, es war was Gutes, freiwillig was herzugeben. Mhm. Eine gute Sache. Und Ananias und Sapphira, für ihn wurde es zum Gesetz und so weiter. Man könnte sagen, gute Dinge, die eigentlich zum Gesetz werden, wenn ich das gesetzlich mache, dann ist das ganz gefährlich, dann ist das nämlich Heuchelei.
Ja.
Das ist eine schlimme Sache.
Also man kann so überhaupt sagen, Dinge, die zu Gesetzen erhoben werden, sind sehr gefährlich für uns als Erlöste, weil entweder brechen wir diese Gesetze oder diese Gesetze brechen uns.
Kann man da
das, ist, nicht, das ist die Erfahrung.
Kann man da auch nicht die Stelle aus 2. Korinther 9 Vers 7.
Schön, ja. Lies nur vor. 2. Korinther 9, Vers 7.
Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss. In der Anmerkung steht da eigentlich aus Betrübnis oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Ja, das kann man gewissermaßen wie eine Überschrift über diese Thematik von heute setzen. Ja?
Noch eine Stelle, man kann es auch mit eigenwilligem Gottesdienst gleichsetzen. Also eigenwillig in dem Sinne, dass, wie wir es im Kolosserbrief lesen, dass alles das, was der Mensch sich selbst meint, also gesetzlich oder nach seiner Vorstellung, also in Heuchelei, besser machen zu können, dass das also sehr verwerflich ist.
Jawohl.
Wenn wir die Stelle noch lesen, Kolosser 3.
Jawohl.
Kolosser 2, vielleicht kann mir jemand sagen.
23.
Ja. Kolosser 2, soll ich das ab Vers 21 lesen?
Ja?
Kolosser 2 ab Vers 21. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, hier hätte es vielleicht einen Schein von Frömmigkeit, eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches.
Hm. Jawohl. Die Frage wird immer wieder gestellt, waren Ananias und Sapphira Erlöste oder nicht?
Gott kennt die Seinsicht.
Ja, man kann es also nicht definitiv beantworten, die Frage. Eins ist einfach klar, wenn sie erlöst waren, dann sind sie nicht verloren gegangen. 1. Korinther 11, werden aber gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt würden. Das ist ein klarer Punkt. Aber es könnte sein, dass sie sich bereits eingeschlichen haben als nicht echt Bekehrte und dann sind sie verloren gegangen. Das hängt also von dem ab. Ein Christ kann verloren gehen, aber nicht ein wiedergeborener Christ. Ein Namenchrist kann verloren gehen, aber nicht ein echtes Kind Gottes. Ja?
Ich versuche immer wieder nach einem Vortrag oder so etwas, was kann ich konkret für mich jetzt behalten? meistens kann ich nicht immer das Gesamte, aber ich habe dann so irgendwo so bestimmte Schlüsselverse oder Gedanken, die ich dann mit diesem Thema, was betrachtet wurde, mitnehmen möchte. So habe ich also jetzt für mich selber, dass Gott sucht nicht Imitation, sondern Echtheit.
Ja, schön.
Denn bei dieser Ananias und Sapphira, wir müssen sehr auf der Hut sein, das, was bei ihnen ist, ist bei mir auch vorhanden. Und eine weitere Stelle, denke ich, wenn Gott uns, jeden Einzelnen, als Original geboren hat, so sollen wir nicht als Kopie sterben. Leider ist Ananias und Sapphira, indem sie nur eine Kopie waren, sie wollten etwas sein, waren es aber nicht. Und Kopie ist nicht Original. Auch da müssen wir wieder aufpassen, wie weit sind wir in Übereinstimmung mit dem, was wirklich von Anfang war.
Schön.
Wenn die nicht wiedergeboren waren, dann waren sie schon verloren, bevor sie den Acker verkauften.
Ja, ja, natürlich.
Die wollte eine Kopie sein von einem anderen Original.
Ja, richtig, von Barnabas. Und trotzdem sollte das uns aber nicht abschrecken, eben gute Beispiele von Herzen nachzuahmen. Eben, dass wir alle Söhne und Töchter des Trostes sind. Solche, die verbinden, solche, die ermutigend sind und nicht irgendwie entmutigend und zerstörend. Ja, wir müssen zu einem Schluss kommen. Wir wollen noch beten miteinander.